Jetzt lass mich doch mal auslesen. Der Literaturpodcast vom Hamburger Abendblatt und Literaturhaus Hamburg.
Eine Folge noch im Jahr 2025. Hier ist ihr und euer Literaturpodcast. Mein Name ist Thomas André. Ich bin Kulturredakteur beim Hamburger Abendblatt und bei mir ist die Chefin des Hamburger Literaturhauses, die Königin vom Schwanenweg. Hallo Antje.
Hallo Thomas.
Antje Fleming. Also, wir sprechen heute über einen Roman, der den schönen Titel Hundesohn trägt. Bei Surkamp erschienen. Er stammt von Ozan Zakaria Keskinkilic. Richtig ausgesprochen?
Ich würde Ozan sagen, aber...
Ozan. Interessanter Name, interessanter Autor, hat Bekanntheit erlangt in diesem Jahr eben mit diesem Buch.
Das ist sein Debütroman.
Und er hat den Aspekte-Debütpreis bekommen, also eine wirklich sehr angesehene, sehr wichtige Auszeichnung. Der Autor, du kennst den, er war bei euch im Literaturhaus, glaube ich, schon mal, ne?
Ich kenne ihn persönlich nicht, weil ich ausnahmsweise an diesem Abend nicht da war, sondern bei der Eröffnung des Filmfests, muss ich zu meiner Schande gestehen. Ja, er war bei Debuts und Drinks, was meine Kollegin Melissa Radatz und Caroline Löhr kuratieren. Und da war er im Aalhaus. Und das muss ein grandioser Abend gewesen sein. Und ich habe es schon ein bisschen bedauert, dass
ich glaube,
da
die Abende im Aalhaus, Caroline Löhr berichtet mir ab und zu davon, die sind ja, glaube ich, immer durch die Bank eigentlich, glaube ich, gut besucht und immer ziemlich toll. Ich habe es auch noch nicht dahin geschafft. Jetzt waren ja schon etliche jetzt, also auch ein bisschen komisch. Ich muss da mal hin, sollen also alle ganz gut sein.
3 bis 4 im Jahr gibt es eigentlich.
Ja. Und ist eine tolle Reihe, toll kuratiert von deinen Kolleginnen. Dass das Buch da funktioniert hat, kann ich mir vorstellen. Es ist ein ziemlich spezielles Buch. Der Autor ist 1989 geboren. Er ist, wie man so schön sagt, eben also bikultural, würde ich mal sagen, bikulturell, also migrantischer Herkunft, ist in Hessen aufgewachsen, ist eigentlich mit Lyrik angefangen. Er ist Politikwissenschaftler, Wien, Berlin, Cambridge lese ich hier nochmal. Er hat ein Sachbuch mal geschrieben, das hieß Muslimaniac, die Karriere eines Feindbildes. Also der beschäftigt sich auch viel eben mit migrantischer Herkunft und er ist überzeugter Muslim. Und das ist eben sehr interessant. Er ist überzeugter Muslim und er ist queer. Und darum, um Ersteres oder um Letzteres, um die Queerness geht es wahrscheinlich noch viel mehr in diesem Roman, der über weite Strecken von einem Helden berichtet, der Liebe sucht und Liebe findet, körperliche Liebe, der in den Portalen unterwegs ist, wo man sich dann eben schnell verabreden kann. Es spielt zu großen Teilen in Berlin.
Ja, also erstmal der Held heißt Seko oder auch Zakaria, also so ähnlich wie unser Autor. Es wird auch immer wieder darauf rekurriert, das ist ja der biblische Zacharias und er sagt auch immer, er ist der Vater von Johannes dem Täufer, also hat auch sehr viele religiöse Anklänge, aber es geht wahnsinnig viel um schwulen Sex. Müssen wir gleich allen sagen, die jetzt vielleicht erschrocken sind. Man muss nicht erschrecken, aber man lernt schon Lebenswelten kennen, also die ich zumindest so bislang noch nicht gelesen habe.
Ich habe nur mal vorher überlegt, ich habe in den letzten Jahren einige Bücher gelesen, um denen es um queer geht und die Autorinnen und Autoren da eben ihr Thema hatten. Und ich glaube, es war wirklich so, dass ich von diesem auch wirklich expliziten Sex, das war nie so klar wie hier, würde ich mal sagen. Aber es hat mich jetzt nicht völlig auf der falschen Fuß erwischt. Also das ist schon auch ein Thema in den letzten Jahren. Es ist also, dass schwule Geschichten erzählt werden und auch Coming-out-Geschichten. Das hat, glaube ich, zugenommen. Ich muss mal allgemein sagen, dass das nie die schlechtesten Bücher waren. Auch das hier ist zum Beispiel vom...
Das ist ein herausragendes
absolut.
Buch.
Da gibt es etwas zu erzählen. Da hat jemand ein Thema und es ist natürlich weitaus mehr, wir haben es jetzt gerade angesprochen, schwuler Sex, aber es ist auch weitaus mehr. Es geht auch viel um seine Identität eben als seine kulturelle Hinterkunft.
Es geht ganz viel um Sprache, also es sind ganz viele türkischsprachige Passagen drin, die auch zum Teil nicht übersetzt werden, so wie ich das verstehe. Und das ist einfach die moderne, junge, deutschsprachige Literatur und mit all ihren Themen und mit all ihren Welten. Also es ist ja immer die Frage, das haben wir, glaube ich, auch schon mal gesagt, wollen wir beim Lesen was Neues kennenlernen oder wollen wir einfach immer lesen, was die mittelalte Frau Fleming gut versteht.
Und der Mittelalter Herr André, genau so.
oder wollen wir auch mal sagen, hui, ach so funktioniert das. Also ich habe sehr viel gelernt in diesem Roman. Soll ich vielleicht mal ganz kurz den Prolog,
Anfang, den darf man nicht vergessen, genau, lieber Antje,
schieß los. Vorlesen, genau. Also Prolog ist eine halbe Seite. Heute hat mich der Geruch von Lavendel, von Thymian, Minze und Salbei gerettet. Für 2 Stunden bin ich im Botanischen Garten umhergestreunt. Keine Ahnung, was ich suchte. Ich bellte Familien mit Kindern beim Picknick an, jagte bunten Vögeln hinterher und fiel erschöpft ins Gras. Für einen Moment dachte ich, warum nicht in Kakteen springen, um den Schmerz in der Brust durch das Jucken auf der rauen Haut zu vergessen. Wie immer zog ich den Schwanz ein. Ich rieb mein Fell lieber an Zedernrinden und senkte die Pfoten ins Kräutergebüsch. Für einen Moment dachte ich, es wären die Locken deines Hinterkopfs, in denen ich mich verlor, und die Spitzen deines Schnurrbarts, an denen ich knabberte, und die dichten Augenbrauen, die ich mit dem Maul erst gegen, dann in Haarwuchsrichtung entlang küsste. Ganz heimlich biss ich ab vom Lavendel, vom Thymian, Minze und Salbei, um dich zu Hause unter mein Kissen zu legen. Heute Nacht, wenn ich das Tier wild in die Laken werfe, werde ich Keine Zukunft von Bonaparte auf Spotify spielen. Und inshallah wird mein Verstand verkommen wie ein wilder Garten.
Oh,
da ist schon
toll.
Ganz viel drin.
Ganz toll. Man merkt auch die Herkunft eben aus der Lyrik. Der arbeitet mit Sprachbildern und
Und ja. Wiederholung, ne, ganz
Rhythmus,
häufig.
Ganz ja, wichtig. Total. Also ich habe das Buch wirklich am Stück gelesen, habe es verschlungen, hat absolut den Sog entfaltet. Es gibt ein Love Interest. Dieses
genau, es ist eigentlich eine Sehnsuchtsgeschichte. Also der in Deutschland aufgewachsene Protagonist sehnt sich nach einer Kindheits-Jugendliebe. Das ist Hassan, der lebt in der Türkei. Den sieht er praktisch nur im Sommer und erzählt hier, das ist so eine Art Countdown, erzählt die Tage runter, bis er Hassan wiedersehen will. Und wiedersehen wird. Und während dieser Sehnsucht, also er verzehrt sich eigentlich wirklich nach diesem Mann und sucht sozusagen ihn in jedem anderen Mann und verabredet sich manisch über Grindr und trifft praktisch jeden Tag Männer. Und nimmt sie mit nach Hause oder geht zu denen nach Hause?
Wird dann explizit beschrieben, wie die auch körperlich beschaffen sind. Das ist also auch eine Ode an den männlichen Körper. Wir erfahren viel auch von den formelnhaften oder von den Codes dieser Männer, wer auf was wie steht.
Das und wer ist, nur kuscheln will.
Ja, das ist aber natürlich also genau so gemacht, wie der Autor das eben möchte. Also es ist klar, es gibt diese Sehnsucht, auch so eine romantische Sehnsucht nach Hassan, der, so verstehe ich das nicht klar, homosexuell ist. Das ist man liest sowieso in diesem Buch, also was ich auch am ergreifendsten finde, sind dann die Szenen zurück in der Kindheit. Er ist in der Schulklasse und verliebt sich dann in den blonden Bengel und er ist natürlich nicht schwul. Und dann kommt es aber auch doch zu homoerotischen Abenteuern. Er weiß eben vollkommen klar, wer er ist, steht auch von Anfang an dazu, scheint da nicht Probleme mit zu haben. Aber die anderen sind es halt nicht. Also ein bisschen schwierig war das schon. Was allerdings ausgespart wird, oder täusche ich mich da, Antje, es geht gar nicht so sehr darum, dass Homosexualität, Schwulsein im Islam ja nochmal was anderes ist.
Nee, das wird ganz selbstverständlich alles nebeneinander gelebt. Die Religion und das Beten und danach halt auf die Pirsch gehen sozusagen. Ja. Er sagt ja auch so, er guckt sich die Hintern der Jungs in der Moschee an und überlegt sich dann so seinen Teil.
Es geht ja klar um körperliches Begehren, aber dem entgegengestellt wird dann diese auch irgendwie romantische Sehnsucht nach Hassan, der ein Kindheitsfreund ist und der auch irgendwie ein Wunschbild ist.
Ja, ich habe da auch noch mal eine Frage an dich. Vielleicht habe ich das zu schnell gelesen oder zu unsauber. Lebt Hassan überhaupt noch?
Das ist eine offene Frage. Deswegen sage ich gerade, das ist ein Wunschbild.
Ja.
Es ist irgendwie eher so ein Traumbild. Das wird offen gelassen. Ich würde auch fast davon ausgehen, dass der einfach diese Spiegelung ist und die Projektion, die Wunschprojektion, die dieses Erzähler-Ich eben den flüchtigen Sexualkontakten entgegenstellt. Es gibt noch eine gute Freundin von ihm, die er immer...
Genau, Pari heißt die.
Die nennt sie immer spielerisch du Hässliche. Das wird sie nicht sein. Die steht auf Männer.
Iranischen Hintergrund. Ja,
stehen auf Männer, die steht auf Männer und gehen dann zusammen zu McDonald's und finden vielleicht beide den Cheeseburger-Verkäufer gut und wie auch immer. Aber das finde ich auch sehr reizvoll, diese Freundschaft beschrieben.
Wird's ja,
auch,
das ist eine schöne Beziehung zwischen den beiden. Irgendwie die geben sich halt und fordern sich aber auch so heraus und sie ist halt auch so ein bisschen sein moralischer Kompass. Also sie sagt ihm schon auch so ein paar Takte, wenn er zu sehr abdreht.
Ich würde bei mir durchaus, vielleicht lasse ich mir sogar gefallen, dass ich ein bisschen spießig bin in meinem gesetzteren Alter, aber eigentlich ist das nicht so. Und trotzdem, du hast es, glaube ich, verbessere mich, wenn ich das falsch aufgefasst habe, aber man ist manchmal bei diesen Grindr-Erfahrungen ist man manchmal auch ein bisschen gefordert, weil das wirkt so hart. Das ist eine Welt, die wir beide, glaube ich, nicht kennen.
Es ist halt als Sex wirklich abgespalten von Liebe. Ja. Also es ist wirklich, es geht halt nur um die Erfüllung des Begehrens, um den schnellen Kick sozusagen, und dann sieht man die Männer wieder und meistens sieht man sie nicht wieder, ne? Aber er kann das halt abkoppeln, sozusagen seinen Körper und seinen Kopf irgendwie. Mhm. Und wahrscheinlich funktioniert das einfach so. Und ich finde es schon sehr, sehr interessant, aber es hat für mich auch immer so was Trauriges.
Ja,
weil er einfach so getrieben ist die ganze Zeit. Und
muss man aber gar nicht so.
Der muss mir nicht leid tun, meinst du?
Ja, das fassen wir jetzt so auf, aber ich glaube, er ist da schon fein mit sich. Ich lese mal meine eine Lieblingsstelle vor, zwei, drei Absätze.
Ja, mach das mal gerne, aber wir müssen dann nochmal über dieses Hundebild sprechen. Also auch gerade jetzt im Prolog. Beschreibt er sich ja als Hund, ne, der durchs Gebüsch pilgert. Ja. Und diese Hundemetapher kommt ja immer wieder. Es ist erstmal so, dass der Großvater in der Türkei den Hassan als Hundesohn bezeichnet.
Er mag ihn nicht, also ist ganz abwertend.
Und Seko sagt ja, aber ein Hundesohn, das ist doch was Schönes. Das ist doch toll, der Sohn von einem Hund zu sein, weil wir mögen ja Hunde. Und der Großvater meint das aber überhaupt gar nicht als Kompliment. Und es kommt halt immer wieder, fast so eine metaphorische Verwandlung, Anverwandlung, also des Protagonisten in den Hund. Und da kommt es ja auch irgendwie am Ende dann zu so einer Art Kampf zwischen. Habe ich das falsch
verstanden? Wo ich stecken geblieben bin bei diesem Hundeding, ist einfach, dass unser Held Seko, der mischt dem immer etwas stark Zärtliches bei. Also für den ist, wie du gesagt hast, der streunende Hund, der ist bei ihm positiv konnotiert. So, ja.
Aber deswegen ja auch der Titel. Ich wollte, hat es immer aus Versehen Hundeherz genannt, aber das ist, es ist der Hundesohn. Ja, genau, das wollte ich nur noch mal kurz besprechen, dass diese Metapher sich ja die ganze Zeit durchzieht, genauso eben wie diese Sprachverliebtheit, diese vielen, vielen Wiederholungen, also was aufgenommen wird, wird dann auch auf einer Seite zum Teil mehrfach wiedergesagt und eben diese Einsprengsel von für uns jetzt fremder Sprache, also Türkisch. Und das ist ja
Inshallah.
Genau, das ist ja
was nicht
bei vielen
ist.
Romanen gerade so. Also ich wollte noch mal kurz dieses von Jehona Kizai, der mit Autorin mit albanischen Wurzeln, heißt ja der Roman. Da gibt es ja auch ganz, ganz viele albanische Passagen. Ne? Mhm. Also das ist halt einfach. Warum auch nicht? Diese Menschen sind zweisprachig aufgewachsen und die denken so und dann schreiben sie natürlich auch so. Und das finde ich total interessant.
Trotzdem interessant ist, dass es gibt hier Dialoge, da geht es auch eben um den Background. Also seine Eltern sind in der Türkei mehr oder minder sozialisiert, aber die Großeltern kamen aus
Syrien, glaube ich, oder?
Ja. Also sie waren, da gab es zwei Migrationsgeschichten.
Ja, das fand ich auch so interessant, ne? Da machen wir uns überhaupt keinen Kopf drüber, weil wir uns sind halt so, die kommen aus der Türkei.
Er erzählt mal irgendwann einem seiner Gespielen, erzählt er, glaube ich, oder war es seiner Freundin, ich weiß gerade nicht, dass er ja irgendwie schon auch eben Deutscher ist und das zu Hause sein in der deutschen Sprache und so. Ich glaube, wird Heinrich Heine zitiert oder finde ich das gerade?
Also es geht ganz ganz viel um Kafka.
Kafka. Ja. Mensch, Mann, Kafka auf jeden Fall. Kann vielleicht auch kurz
von vorne bis hinten geht es ja um
sehr Kafka. Sehr stark, ja, sehr. Also, nee,
das also er fühlt sich ja so auch wie K. in das Schloss. Also da gibt es ja richtig so Analogien.
Und er ist trotzdem, er ist also hoch, er ist kulturbeflissen und kulturell, literarisch interessiert, dieser Erzähler. Und guckt aber auch ab und zu Netflix. Und er hat eben auch immer das Bedürfnis, eben nach geborgen sein. Ich lese eine Stelle vor, die mir da ins Auge gestochen ist. Der Regen. Es ist Samstag 9:18 Uhr und es regnet, Seite 81. Ich mag es, wenn es regnet. Ich mag lesen, wenn es regnet und Filme gucken und Podcasts hören und mich ins Bett einkuscheln. Ich mag es, wenn es regnet. Draußen geht niemand, niemand schreit herum, wenn es regnet. Wenig Autos, kaum ein Fahrradfahrer. Wenn es regnet, schiebt niemand den Kinderwagen und kein Kind übergibt sich auf dem Bürgersteig. Wenn es regnet, wirft niemand Altglas in den Container. Ich mag es, wenn es regnet. Niemand zieht um bei Regen. Niemand feiert Geburtstag auf der Wiese. Niemand geht auf ein Eisdate im Regen. Bei Regenpicknicken keine Freunde. Niemand geht im Prinzenbad schwimmen. Bei Regen sitzt keiner vor dem Späti. Wenn es regnet, trinkt und singt und lacht kaum jemand auf dem Tempelhofer Feld. Ich mag es, wenn es regnet und alle wie ich zu Hause sitzen und liegen. Vielleicht lesen Sie wie ich, vielleicht schauen Sie Filme, eine Doku auf Arte, eine Serie auf Netflix, eine DVD, vielleicht hören Sie Podcasts, vielleicht kuscheln Sie sich ins Bett und sind alleine wie ich, vielleicht telefonieren Sie, ich werde Pari anrufen und ich werde ihr sagen, wie sehr ich den Regen mag. Und sie wird sagen, der Regen ist der Medizinmann der Stadt, der Regen senkt den wilden Puls, der Regen entschleunigt, der Regen ist Yoga und Qigong und Namas und Sonntagsmesse und der Regen sagt, komm zur Ruhe. Er sagt, halte inne und schweige. Der Regen ist eine liebenswürdige Autorität. Er hebt den Finger und du hältst den Mund. Da ist er dann von Kreiner ganz weit entfernt.
Ja,
da kommt
das
er einfach
mal
zu sich.
Ja, das ist total schön, oder? Aber das kennen wir doch alle, oder? Ich bin immer so froh, wenn es regnet und ich muss nicht rausgehen. Also am Wochenende.
Am Wochenende, genau.
In der Woche muss ich dann leider trotzdem ins Büro fahren.
Durch den Regen. Also, schöne Stelle, finde ich.
Hast ja, du noch sehr schöne Stelle. Ich habe auch eine Stelle da, wo er so ein bisschen über Männlichkeit philosophiert, also so ein bisschen übergeordnet. In letzter Zeit habe ich das Gefühl, mein Körper löst sich auf, je länger ich Männer anschaue, je länger ich auf ihre Brust, auf ihre Schenkel, auf ihre Barthaare blicke. Je mehr sie für mich werden, desto weniger werde ich. Vielleicht tragen sie doch Brillen, unsichtbare, und ich bin die Feuchtigkeit auf den Gläsern, die mit der Zeit verdunstet. Vielleicht muss auch ich eine Brille tragen, um mich vor anderen abzuschirmen, um mich selbst nicht zu verlieren. Vielleicht ist es das, was Dede meinte, wenn er sagte, sei nicht so ängstlich, sei ein Mann. Vielleicht bedeutet Mann sein, nur sich selbst zu sehen und andere zu vergessen. Ich will aber nicht vergessen, nicht alles und nicht jeden. Und ich will nicht Mann sein. Nicht heute, nicht in diesem Café, das wir nach 2 Stunden seiner Monologe verlassen, nicht auf der Straße, wo wir Seite an Seite spazieren, nicht in der U-Bahn-Station, an der wir uns jetzt verabschieden, nicht im Bett, in dem ich heute Nacht wieder allein liegen werde. Es ist schon auch toll, oder? Es ist eine sehr, sehr tolle Sprache. Und es passiert ja gar nicht so viel. Also es ist jetzt auch kein handlungsgetriebener Roman, aber es ist irgendwie eine sehr kluge Reflexion über, ja, was es auch bedeutet, jung und irgendwie lost zu sein in so einer großen Stadt.
Die Frage, wir lesen das beide klar so, der muss ja irgendwie lost sein.
Vielleicht ist
das
gar
vielleicht
nicht.
Ist das gar, vielleicht ja, ist das, vielleicht vielleicht nicht. Ist das überhaupt nicht. Also das ist ganz, ganz, ganz interessant, ja.
Ich habe gerade gesehen auf dem Cover, da ist ja hier so ein Foto von einem Handtuch in einer Adidas Sporthose. Das ist ein Foto von Wolfgang Tillmanns. Das ist natürlich auch ganz schön cool.
Hast du erkannt mit Tillmanns, oder was?
Nee, habe ich hier hinten gelesen gerade. Habe ich nicht erkannt. Aber ich finde, es passt. Es ist sehr gut gestaltet vom Verlag.
Das ist ein schönes Buch,
gut,
genau.
Ja. So.
Der kommt doch zu Hamlet, oder demnächst?
Der kommt zu Hamlet, genau. Die Hamlet ist ja die lange Nacht der jungen Literatur und Musik im Übel und Gefährlich und findet am 5. Februar statt. Gibt es noch Karten, ist meine Frage an mich selbst. Ich glaube schon,
Aber das verkauft immer ganz gut. Und Daniel Beskos, der das ja, glaube ich, in erster Linie kuratiert, aber auch nicht alleine. Daniel Beskos gelingt es dann immer ganz gut, da auch die Autoren einzuladen, über die sowieso einige reden. Und den werden, glaube ich, schon auch ein paar der Leserinnen und Leser, die sich mit Literatur beschäftigen, kennen, diesen Autor. Und er ist als eine Art Headliner, nenne ich es jetzt mal, ist er da, glaube ich, ganz gut aufgehoben.
Und wenn man da hingeht, ne, dann, und man kann jetzt damit vielleicht doch nichts anfangen, hat man ja noch 11 andere Autoren, die man für einen Preis
Ist die Frage, ne, ob man damit was anfangen kann. Ja, ich lese Literatur, glaube ich, habe ich noch nie in erster Linie gelesen, um da erotische Stimulation zu erfahren oder so irgendwas.
Das habe ich jetzt auch nicht gemeint, aber ob man mit diesem Buch warm wird oder eben nicht, ne?
Ich glaube aber mit dem allgemeinen Thema, Stichwort viel Sex oder nicht viel Sex, mal vollkommen davon mal abgesehen, aber das allgemeine Thema eines noch relativ jungen Menschen, der auf der Suche ist und der ein bisschen rastlos lebt, damit können viele, glaube ich, mit anfangen. So eine Phase hat vielleicht jeder mal im Leben gehabt. Ich würde den Autor, was würde ich den denn fragen, wenn ich ihn treffe? Vielleicht durchaus, erstes Buch jetzt auch gleich eben honoriert mit diesem wichtigen Preis, ob er in der Queer-Ecke sich sieht, ob er auf schwule Themen vielleicht abonniert sein wird in Zukunft oder ob er auch sagt, so, ich möchte das zweite Buch soll ganz anders werden. Da schreibe ich vielleicht über eine Durchschnittsfamilie, die auch in der Großstadt leben und ganz andere Sorgen und Nöte haben. Ja, das würde ich ihn fragen.
Ich würde ihn eigentlich eher nach seiner Werkstatt fragen, also dass er erzählt, wie er diese Sprache erarbeitet hat, also wie er dieses Ding geformt hat. Also man merkt ja schon, dass der aus der Lyrik kommt und dass es hier wirklich auch so einen formalen Willen gibt. Und das soll er mal erklären, wenn ich ihn träfe.
Ich, was nehme ich mit, das von der Lektüre oder von diesem Titel? Also ganz klar, ich wusste gar nicht, um was es geht. Ich kannte den Autor nicht.
Habe ich den vorgeschlagen?
Es wird
ja immer gesagt, ich beachte die Männer zu wenig.
Ja, also habe ich dir das vorgeworfen? Ich nicht.
Nee, nicht.
Doch so unterschwellig bestimmt. Aber bei mir ist einfach so, ich wusste nichts über den Autor, ich wusste auch nicht, dass es hier einen schwulen Protagonisten gibt, aber ich dachte einfach, bei Hundesohn war ich halt sofort drin. Das ist natürlich auch ein spezieller Titel und also ich nehme mit, dass ich auf Titel natürlich schon anspreche und das Titelei schon wichtig ist und der hier hat einen sehr guten Titel.
Ja, ich nehme mit, dass so wie unsere Gesellschaft endlich vielsprachig und divers wird, halt auch die Literatur genauso ist. Und das ist richtig gut so. Und das ist interessant und zeigt einem neue Dinge auf.
Das ist in der Tat so. Und das sind nicht die schlechtesten Bücher, gerade von Autoren, die auch andere Hintergründe haben, oder die Eltern zumindest andere Wurzeln haben. Dass da sind uns einige Leute in die deutschsprachige Literatur eingewandert, die deutschsprachige Literatur wirklich oft voranbringen oder mit gutem Stoff versorgen. Ich gebe 8 Punkte.
Ich gebe 7 Punkte.
Das war die neue Folge von Jetzt lass mich doch mal auslesen. Antje Flemming und ich wünschen Ihnen gutes Lesen und kommen Sie gut ins neue Jahr. Wir hören uns 2026.
Tschüss, viel Spaß beim Lesen.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.